Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast. Mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host André Bayorath. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Heute habe ich einen Guten Morgen. Heute habe ich einen Gast dabei. Sagt man eigentlich Gästin? Nee, gibt's nicht. Ne? Gast ist irgendwie neutral, oder, Martina?
Geht. Alles wunderbar. Gast verstehen wir alle.
Also, Martina Weimert von Epi oder Vero oder sag selber, was Firma, was Produkt ist, heute bei uns. Und wir wollen darüber reden, was momentan in Europa passiert, was momentan im Bereich Payment in Europa passiert, was sich Epi vorgenommen hat, was sich Vero vorgenommen hat. Herzlich willkommen, Martina.
Danke. Hallo.
Martina, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor. Viele werden dich kennen. Viele werden dich aus der Presse kennen. Viele werden dich von Konferenzen kennen, weil, also muss ich sagen, du bist wirklich sehr präsent, was wahrscheinlich auch total notwendig und richtig ist, um euer Produkt, um euer Vorhaben halt auch immer wieder den Leuten vor Augen zu führen. Und deshalb werden dich viele kennen. Aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal ganz kurz was zu dir sagen, wer du bist, was du vielleicht auch bisher gemacht hast. Ja. Und woher auch diese Leidenschaft für dieses Payment-Thema, für Epi, für Vero, für Europa bei dir herkommt.
Ja, ich habe einen Background, der so eine Mischung aus Beratung und Banking ist. Ich habe sehr lange Strategieberatung verschiedenen Firmen gearbeitet, zuletzt bei Oliver Wyman, und habe über 20 Jahre lang Payments-Projekte gemacht in der ganzen Welt und natürlich sehr mit einem europäischen Blick dann immer wieder feststellen müssen, dass wir in Europa nichts Ausreichendes haben, wie groß doch unsere Abhängigkeit ist von internationalen, um nicht zu sagen amerikanischen Playern. Und auf der anderen Seite habe ich das immer sehr, sehr schade empfunden, weil es doch eine wichtige Industrie für Europa ist und ein Service-Sektor, in dem wir durchaus großes Wissen haben. Wir sollten nicht vergessen, es gibt viele Erfindungen im Zahlungsverkehr, die aus Europa kommen. Und dass ich das immer als ja mit Unverständnis eigentlich aufgenommen habe, dass wir in Europa dann dagegen entwickelt haben. Ich habe teilweise verschiedenen Initiativen da in dem Bereich begleitet. Das ist immer sehr schwierig für Europäer, sich zu einigen, auch mit dem eigenen Regulator, wie man bei Monet gesehen hat. Ich hatte jetzt aber das Gefühl in den letzten Jahren, dass eine größere Bereitschaft allgemein aufgekommen ist, zu sagen, naja, man muss sich in Europa einigen, dass das Thema wichtiger geworden ist. Und ich hatte dann das Glück, bei einer Ausschreibung zu dem Thema von den französischen Banken, ja, das als Berater gewonnen zu haben, und durfte dann durch Europa reisen und verschiedene Aktionäre für das Ganze gewinnen. Aktionäre deshalb, weil es ein langfristiges Investitionsprojekt ist, was schon also solide Finanzen erfordert. Im Zahlungsverkehr geht ja leider nichts schnell, sondern man muss Rückgrat haben und die entsprechende Abdeckung. Und dafür haben wir also gesorgt. Und ich bin eigentlich zufällig dann aus der Beraterrolle in die CEO-Rolle gekommen. Das war nicht so vorgesehen. Aber wie das manchmal dann so im Leben ist, bin ich, glaube ich, mit meinem europäischen Background, ich bin teilweise in Spanien groß geworden, lebe schon seit über 20 Jahren in Frankreich und habe mal in Brüssel, in London gelebt und ich glaube, deshalb den größeren europäischen Hintergrund bringe ich einfach mit.
Bist du Deutsche, offiziell?
Ich bin offiziell also Deutsche und bleibe das auch offiziell, auch wenn ich für die Franzosen die Französin eigentlich bin mittlerweile. Aber ganz offiziell, ich habe einen deutschen Pass und will das auch nicht ändern. Wirklich politischen Gründen auch, weil wir in Frankreich ja auch manchmal sehr merkwürdige politische Konstellationen haben. Aber ja, so ist die Situation. Also ich lebe in Paris, arbeite sehr viel in Amsterdam und in Brüssel jetzt. Bin eigentlich sehr, sehr viel unterwegs. Ich sage immer, mein Hauptarbeitssitz ist der Zug. Das stimmt auch. Also das gehört halt eben mit dazu. Man muss sich in die verschiedenen Märkte begeben, um auch zu verstehen, was da im Moment läuft, wo die Schwierigkeiten sind. Und ja, alle europäischen Märkte, in denen wir arbeiten, also Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg, bis jetzt sind sehr unterschiedlich und erfordern wirklich, dass man sich um diese Märkte kümmert.
Und wenn ich das mal so ein bisschen raushöre, dann ist es auf der einen Seite dein europäischer, ich sag mal, Nukleus, also du bist eine Europäerin, der dich treibt, und dann ist es einfach inhaltlich etwas gewesen, was du halt seit 20 Jahren gemacht hast, und auf der einen Seite als Bankerin am Anfang, dann als Strategieberaterin. Hast du das eigentlich, wenn man mal ganz kurz auf die Historie zurückguckt, hast du das mal mit einem weinenden Auge betrachtet, was die europäischen Banken da getan haben? Also die Eurocard verkauft, die Visa verkauft, also diese ganzen Dinge. Es ist ja nicht so, als wenn Europa nichts gehabt hätte.
Ja.
In den letzten 20 Jahren, sage ich mal, etwas weiter gefasst.
Ja.
Wie hast du das betrachtet? Weil du warst ja möglicherweise auch auf der beratenden Seite.
Auf der abratenden Seite, ja. Genau, auf der abratenden Seite. Ich habe noch ein paar Dokumente, die ich gut aufbewahrt habe, weil in der Tat...
Der Giftschrank.
Der Giftschrank. Eigentlich, ehrlich gesagt, da gibt es schon so ein paar Papiere auch... mit der Kommission und so, das ist Dummheit, Kurzsichtigkeit, wie soll ich sagen? Vor allen Dingen würde ich sagen Kurzsichtigkeit. Das liegt aber daran, dass ja Banker auch nur Manager sind und dann sagen, ich habe jetzt hier so eine Karriere und vielleicht in 3, 4, 5 Jahren mache ich nicht mehr den gleichen Job. Dann war es halt eben sehr verlockend, solche Verkäufe oder kurzfristigen Entscheidungen. Es ging ja nicht nur um die Verkäufe, es gab auch Entscheidungen, die sicherlich nicht sehr gut gelaufen sind und die von kurzsinnigen Gewinntrieb.
Ja, es war eben P&L-relevant, ne? Also kurzfristig P&L-relevant und so war auch immer so mein Eindruck. Martina, du hast gerade gesagt...
Kleine Deals zu machen, ne? Da gab es dann immer wieder Incentives und irgendwelche Maßnahmen, denen man sich dann hingegeben hat, obwohl man genau wusste, dass es strategisch zu nichts führen wird. Und auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sehen, diese europäische Einigung oder sich europäisch klar zu machen, was man eigentlich werden will, oder was man gemeinsam teilen will oder national behalten möchte, ist ein sehr, sehr schwieriger Komplex. Und ich glaube, es gibt einfach viele Menschen, die davor zurückgeschreckt sind, zu sagen, will ich jetzt diesen Prozess begleiten? Das wird ein unendliches politisches Unterfangen. Und das ist es auch. Auf der anderen Seite sage ich mir, es ist halt eben ein demokratischer Prozess. Und man muss überzeugen, anstatt jetzt mit irgendwelchen Reglementarien da durchzuschlagen.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Thema Payment auch lange Zeit von vielen, vielen Bankern nicht wirklich ernst genommen worden ist. Also das war halt eine Infrastruktur, eine Basisinfrastruktur, wo man gesagt hat, damit kann ich kein Geld verdienen, das ist nicht sexy, darum will ich mich gar nicht kümmern. Und ich glaube, jetzt ein bisschen der Schwenk hat erst wieder stattgefunden, als man gemerkt hat, wie relevant E-Commerce und sowas wird und wie relevant dann auch Payments sind. Ne?
Das stimmt, aber also da habe ich wirklich ein Glück, dass ich halt eben jetzt schon so lange auch aus Frankreich arbeite. In Frankreich haben die Banken immer mit Payments gut Geld verdient.
Mhm.
Und sind ja auch heute noch fast alle im Acquiring und im Issuing tätig, haben sehr, sehr große nationale Infrastrukturen, beteilte Infrastrukturen. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland oder in anderen Märkten, wo die Entwicklungen anders waren. Deswegen, glaube ich, habe ich das ein bisschen anders erlebt und auch gesehen, Banken können das schon, wenn sie wollen und wenn sie sich dementsprechend aufstellen. Also das geht schon.
Ja, sieht man ja jetzt auch wieder. Also dass Banken auch teilweise in das Geschäft zurückkehren und auch in Deutschland, also die Sparkassen, die Volksbanken, die Deutsche Bank gehen ja alle wieder da rein. Du hast gerade gesagt, du bist auf Roadshow gegangen und hast Aktionäre gewonnen für EPI. Ja. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen was erzählen. Was ist die EP Company eigentlich? Und vielleicht auch ein bisschen, wem sie gehört? Und wieso dieses Shareholdership und möglicherweise Mitglied kann man, glaube ich, auch werden? Ja. Gibt es da einen Unterschied? Vielleicht kannst du uns ein bisschen aufklären und auch die Hörerinnen und Hörern mal erklären, wie das ganze Konstrukt eigentlich aussieht und wem es heute gehört und wie es weitergeht.
Ja, also European Payments Initiative, sehr politischer Name. Es war ja nur ein Projekt, weil man es einfach erstmal herausfinden musste, wollen die europäischen Banken bzw. Akteure es, wer denn überhaupt? Wie groß ist da der gemeinsame Wille? Deswegen war das wirklich eine Initiative, ein politisches Projekt. Und ursprünglich war es mal vorgesehen, ein Kartenscheme aufzubauen, einfach wegen den Volumina, die bei Karten einfach über den Markt gehen. Und dann gab es aber die ersten Banken, die ausgebrochen sind. Ganz maßgeblich gab es eine spanische Bank, die rausgegangen ist. Und dann hat es so einen negativen Dominoeffekt gehabt, dass andere Banken dem gefolgt sind. Wenn man zum Beispiel in Spanien gesagt hat, ja, ohne diese Bank können wir nichts mehr machen. Das stimmte auch, die anderen spanischen Banken waren ziemlich vor den Kopf geschlagen, sind noch lange drin geblieben, konnten aber nicht mehr den spanischen Markt bewegen und wir mussten uns damals neu aufstellen. Also das nur zu dem Hintergrund. Sowas ist nie einfach und ist auch nicht, weil man jetzt glaubt, man hat eine Basis gefunden, dass man sofort etwas Solides hat. Ich glaube, das solide oder feste Strategie und auch die entsprechenden Strukturen aufzubauen, braucht einfach Zeit. Diese Zeit haben wir in Anspruch genommen und diese Company, dieses Projekt ist zu einer Interim Company geworden, bevor es dann definitiv von den Aktionären bestätigt wurde, als die jetzige EP Company, nicht mehr Interim, nicht mehr wackelig, sondern gut durchfinanziert, 16 Aktionäre von den 14 Banken und zwei große Acquirer, Nexi und Worldline. Was ich daran interessant finde, ist, dass ich doch so, also heute es wahrnehme, dass die Aktionäre sehr, sehr sich einig sind über die Strategie und das ganze Vorhaben und ihr Commitment doch sehr, also da aufgebaut haben. Und heute kann man also entweder Aktionär werden oder Member, Mitglied. Das Aktionär bedeutet natürlich auch, dass man finanziell mit einsteigt. Das ist kein easy Payback. Für uns ist der Payback im Jahr 2030 angelagert. Das zeigt also schon, das ist jetzt nicht etwas Kurzfristiges. Aber auf der anderen Seite sehen wir doch, dass wir sehr, sehr viel Interesse im Markt von ausländischen Investoren bekommen. Seien es sehr viel von China, muss man ganz klar sagen, aber auch von vielen Private Equity Funds. Wir machen das aber nicht, weil wir wirklich die europäische Governance in den Vordergrund stellen und absolut verlangen, dass auch in den Statuten, dass das Ganze aus dem Gedanken hervorkommt, dass man etwas Europäisches schaffen will, reine europäische Governance, reine europäische Finanzierung und dass das wichtig ist. Wenn man nicht finanziert.
Und ganz kurz, hat jeder von den 16 den gleichen Anteil? Also sind es immer 6,25% oder gibt es Unterschiede?
Die Banken haben den gleichen Anteil, die Acquirer haben etwas weniger. Einfach weil die Acquirer erst später ins Spiel kommen. Wir haben ja mit P2P angefangen und die Banken auf der Issue und auf der Acquiring-Seite oft dabei sind, sodass wir für das Gleichgewicht dafür gesorgt haben, dass sie Acquirer nicht so gleiche Anteile haben müssen. Sie haben untereinander gleiche Anteile, aber nicht im Vergleich zu den Banken. Aber das Ganze ist interessant, weil alle eine gleiche Stimme haben im Board. Jeder eine Stimme. Und das funktioniert sehr gut, finde ich, weil es schon von vornherein halt eben diese Diskussion zwischen Issuer und Acquirer gibt. Mit zwei verschiedenen Sichtweisen. Die man natürlich dann immer wieder zusammenbringen muss. Aber also das gilt für die Aktionäre. Wenn man das aber nicht jetzt will und sagt einfach nur, naja, ich finde das Projekt interessant, möchte das Produkt nutzen, dann kann man einfach auch nur Mitglied werden. Da gibt es ja verschiedene Formen. Man kann entweder einzeln Mitglied werden oder als Gruppe sich formieren und zusammen auftreten. Wir haben das deshalb gemacht, weil wir auch den kleineren Banken ermöglichen wollten, zum Beispiel Aktionäre zu werden. als Gruppe, da gab es mal eine Gruppe kleiner spanischer Banken, die sich zusammen beschlossen haben und eine Aktionärsstimme gemeinsam aufgebaut haben. Also nur um zu sagen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man braucht nicht finanziell mit einsteigen, man kann es aber. Ansonsten wird man einfach Mitglied, zahlt eine Mitgliedschaftsgebühr und kann das Produkt dann an seine Kunden verteilen. Wichtig ist auch zu verstehen, dass wir ja nicht direkt die Kunden aufnehmen, sondern dass es alles Bankkunden sind. Das heißt, wir gehen nicht den Markt direkt an. Wir bieten zwar unseren Kanal, unsere App an, aber man kann nur als Bankkunde einer Bank, die mindestens Mitglied ist bei EPI, das Produkt auch nutzen. Das liegt daran, dass wir halt eben das Konto einbinden. Wir basieren auf SCT Inst und da muss das Konto mit eingebunden sein, damit wir das Konto dann für die Transaktionen nutzen können. Und deshalb haben wir dieses Setup. Und auf der Acquiring-Seite sind nicht wir diejenigen, die das Produkt an den Händler verkaufen, sondern der Acquirer. Wir sind also ein technischer Zulieferer, um es genau zu sagen. Was uns dennoch erlaubt, eine sehr prominente Rolle in dem Ganzen einzunehmen, weil wir, wie gesagt, das ganze Produkt erarbeiten für das Ökosystem. Ne?
Und wenn ich einmal kurz frage, du sagst, die Banken müssen Mitglied sein, damit Kunden das Ganze nutzen können. Du könntest wahrscheinlich auch Open Banking nutzen, oder? Also um gar nicht die Mitgliedschaft als Voraussetzung zu nehmen. Das tut ihr aber heute nicht.
Wir tun das bis jetzt nicht. Wir haben aber ein Projekt im Bereich Open Banking, gerade für den deutschen Markt. Das liegt daran, dass man ja für den Zahlungsverkehr eine große Reichweite braucht und wir in Deutschland halt eben nicht den ganzen deutschen Markt bisher für uns gewinnen konnten, auch wenn jetzt eine ganze Reihe Banken noch dazukommen. Nichtsdestotrotz haben wir schon Kommentare, ja, ich kann das Produkt nicht nutzen, weil meine Bank nicht mitmacht. Ja, da kann halt eben ein Open Banking Ansatz helfen, deswegen arbeiten wir daran.
Ja, ich habe mich auch gesehen, während ich bin dann doch irgendwie ein kleiner Fußball-Assi und habe relativ viele Fußballspiele gesehen und da war auch Vero sehr häufig als Werbung zu sehen und dachte mir so, okay, klar, Sparkassen sind dabei, Volksbanken sind dabei, Deutsche Bank, Postbank ist dabei, aber das sind natürlich noch eine ganze Menge Banken, die nicht fehlen. Da dachte ich mir auch, wie wirkt sich der Werbedruck aus? Habt ihr irgendwas gemerkt, als ihr relativ großen Werbedruck ausgeübt habt?
Das ist immer so ein bisschen in Plateaus, ne? Das ist jetzt nicht so, dass du einmal eine Werbekampagne oder große Kampagne machst und dann direkt da einen Impact merkst. Die Zahlen gehen ständig hoch und du siehst, naja, wöchentlich bekommst du mehr und mehr Kunden dazu. Also in so Plateaus bewegst du dich nach oben. Aber das braucht wirklich seine Zeit. Und wir wissen, dass Reichweite ein sehr wichtiges Element dabei ist. Warum? Weil der Kunde, der Endkunde wird letztendlich zum Werbeträger. Der Endkunde sagt seinen Freunden und Familie, warum benutzt du die Lösung denn nicht? Oder schau mal, ich schicke dir mal damit Geld. Ist doch viel einfacher. Oder du hast es direkt auf deinem Konto. Also deswegen ist für uns die Reichweite sehr wichtig. Deswegen brauchen wir die Werbung. Aber die Werbung ist nur unterstützend. Letztendlich ist es diese Kombination zwischen Banken, die Werbung direkt bei ihren Kunden machen, aber auch die Kunden dann untereinander. Word of Mouth ist bei uns ganz wichtig, wie bei allen P2P-Lösungen. Da bauen wir drauf. Also so sieht das im Moment aus.
Wenn du erlaubst, lass mal so ein bisschen über das Produkt sprechen. Also was macht ihr heute? Du hast gerade gesagt, ihr macht Peer-to-Peer. Das heißt also, ich kann dir Geld schicken, du kannst mir Geld schicken. Und egal, ob du jetzt bei der Credit Agricole bist oder bei der BNP bist, also in Frankreich, und ich mein Konto bei den Sparkassen, Volksbanken, Postbank, Deutsche Bank habe, dann können wir uns Geld schicken. Was brauche ich dafür? Brauche ich dafür deine IBAN? Dann ist es ja fast wie eine Überweisung. Was muss ich wissen?
Die IBAN, die ist ja bei deiner Bank. Du brauchst ein Handy und du brauchst eine Bankverbindung. Du brauchst eine Mobile Banking App. Also Mobile Banking App oder halt eben die EPI App, die kannst du so Vero runterladen, aber nur für gewisse Banken zugänglich bis jetzt, auch wenn jetzt sehr viele das noch aufbauen werden als zweite Lösung. Das heißt, als Kunde kannst du Vero entweder über deine Mobile Banking App oder über Vero direkt die App runterladen für die Postbank in Deutschland, bald die Deutsche Bank dazu. Es werden noch ein paar andere das machen, aber hauptsächlich in Deutschland wie auch in anderen europäischen Ländern über die Mobile Banking App. Das ist alles, was du brauchst. Du musst innerhalb von deiner Mobile Banking App einmal zustimmen, dass du das Produkt nutzen möchtest, also einen Klick machen, und dann wirst du gefragt, ob du deine Kontakte, also deine Telefonnummern vor allen Dingen, in deinem Adressbuch freigeben wirst für Vero, damit du sehen kannst, wer von deinen Kontakten bereits Vero nutzt und du den Menschen, die du dann kennst, denen noch Geld senden kannst bzw. Geld anfordern kannst.
Also ihr mappt sozusagen die Telefonnummer mit der IBAN.
Also wir haben das im Background natürlich, aber du brauchst nie eine IBAN irgendwo eingeben. Alles, was du brauchst, ist, wie gesagt, Telefonkontakte zu haben. Du kannst auch Telefonkontakte eingeben, manuell, aber das will natürlich keiner machen, sondern man will hauptsächlich mit den Menschen, mit denen man schon in Kontakt ist, Geld schicken bzw. anfordern.
Du hast gerade gesagt, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Also ich nenne das jetzt mal so in diesem Buzzword Denglisch eine Embedded-Version. Das heißt also, ich kann Vero in meiner Banking-App, meiner Sparkasse, Volksbank, ja, Postbank und sowas nutzen. Mhm. Nee, Postbank nicht, habe ich gerade verstanden. Oder es gibt eine Vero-App und in der Vero-App ist aber nicht jede Bank automatisch dabei, die bei Vero angeschlossen ist, Mitglied ist oder Shareholder ist, sondern nur die, die sagen, der Kunde soll das auch darin nutzen. Habe ich es richtig verstanden? Also
alle Aktionäre müssen auch Member sein. Also alle, ja, Aktionäre müssen Vero in einer Art und Weise anbieten.
Was ich nur sagen will, in der Vero-App ist nicht jede Bank automatisch dabei, sondern in der Vero-App sind nur die Banken dabei, die halt sagen, ich möchte die Vero-App nutzen.
Genau.
Habe ich das richtig verstanden?
Richtig, okay. Richtig. Auch wenn jetzt, also wie gesagt, sehr viele noch dazukommen, weil sie sagen, naja, P2P aus der Mobile Banking App ist gut. E-Commerce ist sicherlich besser über die Standalone-App von Vero.
Okay, also glaubst du, das wäre eigentlich meine Frage gewesen, was wird erfolgreicher? Wird die Vero-App, also die Standalone-App, oder die Embedded-Version in der Zukunft das der größere Kanal, der größere Transaktionsbringer sein?
Es wird ganz lange beides. Es ist einfach so, dass die Vero-App intensiveren Nutzen erfährt. Also Kunden, die sich dafür entscheiden, die Vero-App runterzuladen, weil ihre Bank ihnen die Möglichkeit dazu gibt, dann ihr Konto dort zu hinterlegen, die haben einen intensiveren Nutzen. Das wissen wir jetzt aus den Zahlen einfach heraus. Das sind Leute, die einfach sagen, naja, ich habe eine separate App für meinen Zahlungsverkehr und die nutzen die dann auch dementsprechend. Das sehen wir heute schon. Aber man muss ganz klar sehen, das digitale Verhalten der Konsumenten heute in Europa ist nicht überall gleich und ist auch nicht zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen gleich. Was ich damit sagen will, ist, dass es durchaus Menschen gibt, die sagen, ich will nicht morgen, weil ich meinen Kaffee bezahle, meine Mobile Banking App aufmachen. Und du hast genau die gleichen Menschen, die sich umdrehen und sagen, ja, ich fühle mich nur in meiner Mobile Banking App sicher. Also, und die deshalb sagen, es muss bei mir in der Mobile Banking App stattfinden. Du hast beide Aussagen mit der gleichen Überzeugung, würde ich mal sagen. Also statistisch aus unserer Forschung ist es ungefähr so 40%. Standalone ab 60%, Mobile Banking Integration. Aber ich glaube, dass sich das auch sehr verändern wird, wenn die Menschen die Funktionsweisen sehen. Und dass sich das dementsprechend dann auch entwickeln wird. Also wir werden beide Kanäle weiterfahren. Wir wollen unbedingt beide Kanäle haben und wir ermutigen unsere Aktionäre, Mitglieder, beides aufzusetzen. Aber hauptsächlich im Moment ist es einfach so, dass alle gemeinsam mit irgendwas starten müssen und also eine Option sich jetzt erstmal ausgewählt haben und jetzt dann die zweite Option hochfahren.
Ich könnte mir vorstellen, dass einfach die eigene Vero-App natürlich dynamischer sein kann. Also in der Funktionalität, dass du einfach schneller sein kannst, dass du neue Sachen reinbringen kannst, dass du möglicherweise auch ein bisschen, also blöde gesagt, verspielter sein kannst und mal Dinge ausprobierst, die du nicht jedes Mal einfach in die Banking-App der jeweiligen Banken reinbringen willst, oder?
Ja, es ist einfach, der Zugang ist einfach, es seid eben wirklich konzentriert auf den Zahlungsverkehr. Mhm. In der Tat, alle Neuerungen sind natürlich sofort in der Vero-App verfügbar. Nicht bis die Bank sie dann freigeschaltet hat oder integriert hat. Das brauchen wir halt eben nicht. Deswegen hat natürlich schon die Vero-App da die Vorteile. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es wirklich viele Menschen gibt, die nur ihrer Mobile-Banking-App vertrauen und sie sich da auch sicher fühlen.
Klar, völlig verstanden, aber trotzdem rennst du immer so ein bisschen hinterher wahrscheinlich dann. Ne? Also du wirst wahrscheinlich dann immer in der Roadmap und in der Priorisierung der Banken-App irgendwo dich einordnen müssen und bist möglicherweise dann nicht immer die Prio 1, wenn es dann darum geht, da neue Funktionalitäten reinzubringen.
Genau, das hängt halt eben davon ab. Wir haben einige Banken, wo wir wirklich Frontpage sind, wo du auch nicht, obwohl du das Gefühl hast, du bist in der Mobile-Banking-App, aber du hast halt eben so ein Widget auf der Frontpage und bist sofort also im Transaktionsbereich. Wir haben da schon sehr schöne Implementierungen, aber auch einige, die wirklich nicht so schön sind. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man mit den Armbanken zusammenarbeitet, dann hat man Zugang zu sehr vielen Kunden, schnellen Zugang zu vielen Kunden. Aber man muss auch mit der Funktionsweise der Banken zurechtkommen. Und das hat seine Nachteile. Ja.
Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass es momentan eine Peer-to-Peer-Variante ist. Also, dass ich dir, du mir privat Geld schicken kann. Jetzt hast du aber auch gerade schon davon gesprochen, dass ihr in den E-Commerce reingeht. Yep. Und erzähl mal, wie wollt ihr am E-Commerce relevant werden? Wie geht ihr da vor? Und also auf der einen Seite funktional und auf der anderen Seite, wie ist ein Go-to-Market und wie glaubt ihr, die Relevanz aufbauen zu können?
Ja, also E-Commerce ist jetzt nur der nächste Step, aber ist jetzt nicht ein Ziel an sich, sondern wir wollen alle Zahlungssituationen abdecken. Wir arbeiten auch am Point of Sale. Also es wird jetzt nicht, wir bleiben jetzt jahrelang P2P und dann E-Commerce. Ich denke, wir werden sehr schnell Implementierungen im Point of Sale-Bereich sehen. Es ist nur, dass E-Commerce besonders technologisch herausfordernd ist. Und dass wir das jetzt erstmal meistern wollen. Wie wir das machen wollen, ja, wir wollen halt eben eine vollständige Alternative zu allem, was kartenbasiert ist, sein. Arbeiten deswegen nicht nur an einfachen Transaktionen wie viele andere digitale Lösungen, sondern auch an komplexeren Sachen wie Präautorisierung, Split Payment, Deferred Payments. Ganz wichtig für uns ist Subscription. Das, glaube ich, ist ein absolutes Feature für die Zukunft, weil wir weltweit sehen, dass die ganze Welt zu einer Subscription-Economy wird und dass es sehr wichtig sein wird für Konsumenten, eine gute Lösung zu haben, um alle ihre Abos, Subscriptions effizient steuern zu können, gute Sichtbarkeit zu haben, aktivieren, deaktivieren zu können. Und da haben wir ein besonderes Augenmerk darauf gelegt. Und da denken wir, werden wir auch wirklich Mehrwert schaffen können im Vergleich zu dem, was es heute gibt.
Und da sind dann immer die PayPals und die Visa und Mastercards die Benchmark, ja? Also das heißt, die Funktionalitäten, die einfach über die Jahrzehnte im E-Com und am Point of Sale entstanden sind, die wollt ihr relativ zeitnah nachziehen?
Die sind teilweise, würde ich sagen, die Guidelines. Aber es gibt viele andere Lösungen. Auch die Integration von Buy Now, Pay Later Optionen, die eine Bank ja eigentlich sehr, sehr schön abliefern kann, weil sie halt eben den Kunden schon kennt. Eine Bank braucht nicht neue Daten von dir abfragen oder auch nur irgendwelche anderen Überlegungen treffen. Eine Bank kennt die schon, die kann dir sofort den Kurzzeitkredit liefern oder auch Nachfinanzierung, wenn die Transaktion auch schon gelaufen ist. Also wir ziehen dazu in diesen Zahlungsverkehr und in diese Apps alle möglichen Dienstleistungen, die wir glauben, die für die Kunden relevant sind. Zum Beispiel Integration von Treueprogrammen ihrer Händler. Die Kunden wollen schon die Treueprogramme, Cashback etc. von ihren Händlern nutzen. Du musst es halt eben mit dem Zahlungsverkehr gut zusammenführen, weil es heute doch oft getrennt ist beziehungsweise nicht schön zusammengeführt ist. Und gibt es in Deutschland Sachen wie Payback, aber Kombinationen dann mit Buy Now, Pay Later, Subscription, vielen Dingen, die sich entwickeln im Markt. Und da gilt es halt eben, das Ganze auf die beste Art und Weise zusammenzuführen und zu integrieren. Das ist das, was es heute nicht gibt. Wir haben für alles im Markt irgendwelche Lösungen, aber wir haben sie nicht zusammen, wir haben sie nicht aus einer Hand. Und der Konsument hat nicht wirklich den Überblick. Er hat teilweise separate Konten, wie bei PayPal. Man muss halt eben sein eigenes Konto haben, das PayPal-Konto haben, muss er beides im Blick haben oder du kannst es zusammenführen oder du willst halt eben gewisse Vorteile nutzen. Kannst du heute schon, aber nicht direkt an deinem Konto.
Und aber das ist auch bei sowas wie Rabattsystemen beziehungsweise bei Treusystemen doch immer so ein bisschen die Herausforderung, jedenfalls die ich bisher immer so gesehen habe und gehört habe, habe auch mit den Kolleginnen und Kollegen von Payback schon mal ein paar Runden gedreht, dass die alle immer sagen, ich möchte eigentlich die App sein, die eigentlich sozusagen Key für den Kunden ist und Zugang für den Kunden ist. Also ich verstehe, dass du sagst, alles zusammenzubringen, aber gleichzeitig stehen sich die Dinge ja auch manchmal auch so ein bisschen als Wettbewerb gegenüber. Gerade so ein Payback ist doch fast schon Wettbewerb, weil sie auch Payback Pay haben. Glaubst du, dass es wirklich einfach wird, die Dinge für euch zu integrieren und zu einem System für den Kunden zu machen?
Das ist nicht einfach, aber ich glaube, das ist das, was der Konsument will. Der Konsument will heute die Kontrolle haben und die Wahl haben, was er denn zusammen haben sehen möchte. Der Konsument möchte wählen können, welche Treueprogramme er aktiv führen möchte, beziehungsweise was er letztendlich wenig nutzt und nicht immer direkt sichtbar haben möchte. Es wird sicherlich viele geben, die da darauf einsteigen. Es gibt andere, die das nicht wollen und separat führen wollen. Dass es ein Kundenanliegen ist, ist ganz klar. Das haben wir durch verschiedene Umfragen und auch, was wir im Markt an Entwicklungen sehen. Im Grunde genommen versuchen das alle irgendwie zusammenzuführen. So ein Apple Pay versucht ja auch immer mehr Dinge zu integrieren und für den Kunden alles aus einer Hand zur Verfügung zu stellen. Es ist halt eben die Art und Weise und wie man es macht. Wir sagen halt eben die Verbindung ans Konto mit dem Überblick zum Konto und diesen Zusatzdienstleistungen, dass das einen Mehrwert hat. Aber es stellt sich schon immer die Frage, ja, welche Dienstleistungen müssen da priorisiert werden? Was ist da am wichtigsten? Wie weit gehen die Kunden darauf ein? Das versuchen wir im Moment aufzubauen.
Du hast vorhin gesagt, dass ihr das ganze Thema E-Commerce beziehungsweise die Händlerakquise gar nicht selber macht, sondern dass du halt Acquirer hast und wahrscheinlich auch Payment Service Provider hast, die du als Partner einbindest. Ich kenne es aus meiner eigenen Historie immer den Kampf darum, dass natürlich jeder PSP, jeder Acquirer verschiedene Payment-Varianten in seinem Vertriebskoffer, nenne ich es jetzt mal, hat. Und du natürlich irgendwie eine von vielen Varianten bist, die der halt Huckepack nimmt. Was ist der Weg, den du glaubst, dass die Acquirer, die PSPs, euch präferiert gegenüber den Merchants anbieten? Also was tut ihr? Ist es ein Preiskampf oder geht ihr den Yapital-Weg, wenn du dich noch daran erinnerst, unglaubliche WKZs zu zahlen, also Werbekosten, Zuschüsse, um auf die Art und Weise relevant im Payment, relevant im Checkout zu sein? Also wie ist der Weg an den Point of Sale / in den E-Commerce?
Also erstmal sehen wir schon ganz klar, das ist ja vielleicht auch in den letzten Wochen aufgefallen, wir haben sehr, sehr viele Acquirer, Acceptor, PSPs, die jetzt bei uns Mitglieder werden und das Produkt unbedingt anbieten wollen, weil sie es wirklich auch als Alternative zur Karte sehen. Und als breitflächige Alternative, also alternative Payment-Mean ja, aber sehr, sehr breitflächig, weil wir diese ganzen sogenannten Payment-Plans anbieten und nicht nur einfache Transaktionen machen werden. Das ist für einen Acquirer schon sehr wichtig, dass sich da etwas entwickelt, weil sie heute, wenn sie in der Abhängigkeit zu den internationalen Karten stehen, haben Sie kein Mitspracherecht. Bei uns haben Sie Mitspracherecht und eine größere Flexibilität. Natürlich muss man kostengünstig sein, aber wir haben jetzt nicht die Positionierung, dass wir sagen, wir machen jetzt hier ein Low-Cost-Produkt und versuchen uns da zu positionieren. Wir versuchen uns dadurch zu positionieren, dass wir alles abdecken können, dass wir auch so etwas wie Consumer Protection haben, Dispute Management, und gewisse Dinge, die heute eben heute unterentwickelt sind, wie diese Subscription-Features, mehr in den Vordergrund stellen. Also über das Serviceangebot.
Das heißt, Funktionalitäten, Services sind das, was im Vordergrund steht.
Genau.
Und ihr geht nicht den Preiskampf, den WKZ-Kampf der sonst im Payment manchmal halt irgendwie auch immer wieder im Vordergrund steht und von Merchants und von PSPs manchmal gefordert ist.
Ja, wir haben ja auch jetzt nicht eine Pricing-Struktur wie die Karten. Wir haben keine Interchange, wir haben eine Transaction-Fee und Scheme-Fees, die prozentual berechnet werden, aber mit Caps. Und ich glaube, das macht das Ganze schon preislich attraktiv. Wir müssen preislich attraktiv sein, weil es für die Kunden auch sehr wichtig ist. Aber das ist nicht der Verkaufsgrund oder das Interesse, das im Markt da entsteht. Das ist so eine Basiskondition, die du erfüllen musst.
Geht es dann eher so in Richtung Girocard-Konditionen oder in welchem Bereich muss man sich das vorstellen, wenn ich über die Preise nachdenke?
Der Vergleichspunkt mit der Girocard ist natürlich vor allen Dingen also für Point of Sale relevant. Wir haben jetzt nicht die Ambition, da die Girocard zu schlagen, und die Girocard ist extrem kostengünstig. Ich glaube nicht, dass man die ganzen Service-Dienstleistungen zu solchen Preisen anbieten kann. Das glaube ich, geht nicht. Wo wir uns positionieren, ja, ist im Vergleich im E-Commerce dann zu den Debitkarten natürlich viel günstiger als PayPal etc. Da kann man sich auf jeden Fall sehr gut positionieren.
Okay. Wenn du jetzt auf das, auf die nächsten Steps guckst, und das Ganze ist ja eine europäische Lösung und nicht eine rein nationale Lösung, sondern ihr geht ja wirklich Land für Land, Schritt für Schritt vor.
Ja.
Wenn du jetzt auf so Ziele guckst, sind weitere Banken in bestehenden Ländern erstmal ein Ziel oder sind es neue Länder, die im Vordergrund stehen? Und daran anschließend die Frage, was glaubst du, wie viele Banken pro Land brauchst du, um im E-Commerce sinnvoll live gehen zu können? Also weißt du, was was ich meine, ne? Also 10% Banken-Reach ist wahrscheinlich irgendwie möglicherweise ein bisschen wenig, aber wie viel brauchst du?
Ist nicht wie viel, sondern wie groß ist die Marktdurchdringung? Du brauchst schon 80% Marktdurchdringung. Also das nicht, dass 80% der Kunden es nutzen, aber dass 80% der Kunden es nutzen können, ja, dass das Potenzial da ist, weil sonst die Masse der Kunden, die du ansprechen kannst, nicht ausreichend ist. Und insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, wir intensivieren die verschiedenen Märkte, also in Deutschland, also Revolut, die kommen ja europäisch hinzu. Im Juli aber dann ja auch Norris Bank, ING DiBa, Deutsche Bank. Nächstes Jahr kommen noch 3 Banken hinzu. Also diese Intensivierung pro Markt, das machen wir in allen Märkten. Aber auch die Gespräche mit anderen europäischen Märkten, was immer sehr langwierig ist. Aber ich glaube, wir werden da schon demnächst Märkte bekannt geben können. Also sowohl als auch Intensivierung, aber auch Ausbreitung. Und dann hast du ja vielleicht gesehen, dass wir die Kooperation mit den Märkten von Europa, von der European Alliance, den nationalen Lösungen, im Moment aufbauen und da fleißig dafür sorgen, dass wir alles, was Cross-Border-Payments angeht, demnächst gemeinsam für P2P-E-Commerce, aber auch Point of Sale bedienen können. Das heißt, was wollen wir? Wir wollen, dass, wenn der Deutsche dann nach Portugal fährt, dass er auch da bezahlen kann, oder in Italien, oder der Spanier, der nach Frankreich kommt, dass er bezahlen kann. Das ist das Vorhaben, was wir da mit Europa und den verschiedenen Lösungen von Europa aufbauen.
Gib uns dazu noch ein bisschen mehr Einblick. Also das ist, glaube ich, das Thema Interoperabilität, was ja irgendwie so ein Wort ist, was auf der einen Seite, ich glaube, viele Leute gerne nutzen und gerne mögen. Andere sagen so, boah, ist das wirklich ein Ziel? Ich bin auch bei Interoperabilität immer ein bisschen skeptisch, ob das irgendwie eine Lösung ist oder ob das möglicherweise dann doch langfristig doch keine richtige Lösung ist. Das, was du gerade beschreibst, ist ja, dass ihr versucht, die bestehenden P2P-Lösungen oder bestehende Bankenlösungen zu verbinden. Ist das richtig, richtig verstanden? Also die Zipses und die Bisums dieser Welt mit Vero zu verbinden, ja?
Ja, also wir wollen ermöglichen, dass unsere respektiven Kunden in den verschiedenen Märkten bezahlen können. Mit ihren aktuellen Lösungen, wie gesagt, der Spanier mit Visum in Deutschland oder Belgien oder in den Niederlanden und umgekehrt ein Vero-Kunde in Italien, Spanien, aber auch in Dänemark. Also wir haben WIPS Mobile Pay auch mit dabei, in Norwegen. Also das ist die Idee. Auch wenn wir nach wie vor davon überzeugt sind, dass Interoperabilität nicht die Lösung für Europa ist, letztendliche Lösung. Letztendlich in Europa brauchen wir eine starke Lösung, einfach um die Investitionen teilen zu können, um eine starke Marke aufbauen zu können, um auch international anerkannt zu werden. Das wirst du halt eben nicht über eine Interconnectivity, Interoperabilität etc. Das sind kurzfristige Lösungen, die aber notwendig sind in unserem geopolitischen Kontext und der Tatsache, dass wir vielleicht nicht im Moment die Zeit haben, die wir gerne hätten, um ganz Europa zu erobern.
Und macht ihr das dann so, dass ihr trotzdem irgendwie einen gemeinsamen Brand darüber baut? Oder ist es irgendwie so powered by oder irgendwas? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil du hast es ja bei, du hast es ja teilweise, keine Ahnung, immer wieder gibt man sich halt dann Logos, damit diese Interoperabilität sichtbar ist. Ja. Wie macht ihr es jetzt hier?
Ja, wir werden das durchaus durch ein Branding dann zu verstehen geben. Es wird irgendwas Europäisches dazukommen. Das also praktisch, dass man immer als Kunde erkennen kann, aha, hier wird meine Lösung europäisch akzeptiert. Meine nationale oder meine Vero-Lösung, die Japan-europäisch ist, dass der Kunde das erkennen kann. Also es wird ein Branding dazu geben, was sich aber kombiniert mit dem aktuellen Branding von SIPS, Bizum, BIPS, Mobile Pay, Bankomat, Vero etc.
Und damit sind es dann wie viele? Sind es dann 6 oder 7 verschiedene Lösungen, die dann sozusagen unter einem Dach oder unter einem Dach ist es ja noch nicht so richtig, aber unter einer Interoperabilität laufen oder wie viele sind es?
Wir arbeiten dran. Wir verfolgen im Moment 2 verschiedene Optionen. Deswegen müssen wir erst zu einer Schlussfolgerung kommen. Wie gesagt, wir wollen das Konzept diesen Sommer fertigstellen. Es soll also diese verschiedenen Lösungen aus Europa ermöglichen, miteinander zu funktionieren. Das ist jetzt nicht limitiert nur unter denen, die da jetzt im Moment mitmachen. Das ist etwas, was dann auch allen anderen Märkten in Europa zur Verfügung gestellt wird. Es wird einfach so sein, dass wir versuchen, denen, die das interessiert, die Möglichkeit zu geben, da mitzumachen. Über eine Marke, aber vor allen Dingen auch über eine Infrastruktur, die es dann ermöglicht, diese Cross-Border-Transaktionen abzuwickeln, was es ja heute nicht gibt. Und was versucht worden ist, deswegen ist es da interessant, weil man da ja jetzt schon einiges an Erfahrungen hat. Aber das letztendliche Konzept müssen wir, wie gesagt, erst diesen Sommer was fertigstellen.
Und Ziel ist einfach, at scale sofort eine europäische Lösung zu haben, die einfach in so vielen Ländern wie möglich funktioniert und wo einfach dann du nicht jedes Mal durch Spanien wieder reisen musst, sondern dass du einfach sagst, okay, Bizum nehme ich einfach erstmal Huckepack, bis wir uns möglicherweise irgendwann mittelfristig bis langfristig auf eine gemeinsame Lösung einigen, ja?
Ja, ich denke, langfristig vor allen Dingen, wenn die verschiedenen Lösungen sehen müssen, wie viele Investitionen sie jeder für sich, aber doch mehr oder weniger die gleichen Investitionen tätigen müssen, dass es absurd ist. Aber so ist Europa halt und dass es Zeit braucht und dass diese Dinge auch nach und nach erst zusammenwachsen, wie zum Beispiel so WIPS Mobile Pay. Naja, die haben jetzt fusioniert und werden sicherlich auf eine gemeinsame Infrastruktur gehen. Ideal geht jetzt auf uns über. Das braucht halt eben seine Zeit. Und diese Zeit zu überbrücken, dafür wollen wir an dieser Lösung arbeiten, einfach um etwas so schnell wie möglich darstellen zu können. Weil wir einfach nicht wissen, auch wie es jetzt international weitergehen wird. Ne? Wenn morgen irgendwelche Tarife oder sonst was fallen würden von Amerika, dass wir nicht in Europa auf dem Schlauch stehen.
Ihr habt es ja mit Ideal so gemacht, dass ihr das Ideal-Geschäft mehr oder weniger übernommen habt.
Ja.
Wäre das eine Variante gewesen, das auch in anderen Ländern zu machen? Also ich denke natürlich da immer auch mal kurz an Deutschland. Da gab es natürlich sowas wie Giropay, da gab es so wie die Girocard oder halt auch in Spanien möglicherweise Bizum. Ja. Oder wäre das einfach ein verrückter Deal gewesen, der keinen Sinn macht und nur bei Ideal hat Sinn gemacht?
Bei Ideal hat es besonders viel Sinn gemacht, weil es einfach 1,5 Milliarden Transaktionen sind, 240.000 Händler im Netzwerk. Da hast du halt eben einen direkten, wirklichen Wert. Wenn es nur P2P ist, dann ist es schwierig, das zu quantifizieren, zu sagen, was ist denn jetzt hier der Wert, weil es keine Einnahmemodelle sind. Außerdem, wenn du dir mal auf der europäischen Karte anschaust, wie viele Lösungen es gibt, dann würden wir jahrelang nur M&A machen. Mhm. Und dann stellt sich ja die Frage, wer zahlt wem was, für was? Ehrlich gesagt, das wäre ja ein mega Zeitaufwand. Ich bin mir nicht sicher, dass da viel Wert bei rauskommen wird. Deswegen für uns gab es nur ein Target in Europa, was wirklich Sinn macht. Das war Ideal. Das ist aber auch sehr viel mehr mit dem strategischen Hintergrund verbunden, dass die holländischen Banken ja auch uns alle Aktionäre geworden sind.
Mhm.
Das heißt, die wollten das Produkt und wollten nicht mehr alleine investieren. Ich glaube, die Holländer haben eine sehr weit schauende Entscheidung getroffen, indem sie gesagt haben, ja, wir sind erfolgreich, ja, wir haben eine tolle Lösung, ja, wir verdienen gut Geld damit. Nichtsdestotrotz ist es nicht die Zukunft, weil wir es einfach nicht mehr alleine stemmen werden als holländischer Markt.
Ja, das war in der Tat so. Ne? Ich glaube, irgendwann so, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, aber wahrscheinlich irgendwie so 2004, 2005, 2006 oder sowas in der Kante, wurde ja damals Ideal geschaffen. Und ich erinnere mich daran, dass es damals, glaube ich, der Versandhandels- oder der Teleshopping-Verband in Holland war, der die holländischen Banken mehr oder weniger dazu gezwungen hat, eine vernünftige Lösung zu machen und damals aber halt auch so die Preise so dermaßen nach unten gedrückt hat, dass man damit ja auch relativ wenig Geld verdienen konnte, aber gleichzeitig halt auch die Akzeptanz riesengroß wurde in Holland, ne, für Ideal.
In Holland ist es so, du kannst gar kein Bankkonto haben ohne Ideal.
Ja.
Haben. Das heißt, es ist ein Zwangsprodukt auch, muss man ganz klar sehen. Das
ist ein bisschen
geht
wie
halt,
die Girocard auch mal war.
Ja, aber das geht halt eben nicht in allen europäischen Märkten so etwas. Und deswegen ist das schon ein Unikum.
Mhm. Martina, lass mal so in den letzten Minuten darauf gucken, wie es weitergeht. Weil in Europa passiert eine ganze Menge. Du hast gerade schon beschrieben und wir haben gerade schon darüber gesprochen, was in der Vergangenheit geschehen ist mit Ideal und mit ein paar anderen Sachen. Und was auch auf der Peer-to-Peer-Seite entstanden ist, was ihr jetzt versucht, über Interoperabilität kurzfristig und möglicherweise durch mehr mittel- und langfristig zu lösen. Aber es gibt ja noch so ein paar Aktivitäten in Europa, die auch gerade laufen. Das EID-Wallet, was losgetreten wurde, wo sich auch gerade unser neuer Digitalminister auf dem Sparkassentag hingestellt hat und gesagt hat, okay, damit kann ich bezahlen. Ja, denkt man sich so, oh, warte mal, wir haben doch eigentlich auch noch Vero. Dann gibt es irgendwie dieses Riesenprojekt digitaler Euro. Ist das alles störend für das Thema, was du treibst, was ihr treibt? Oder ist das fördernd? Oder, lange Frage, ist das, was ihr gerade macht mit der Interoperabilität, möglicherweise auch ein Weg, wie ihr diese anderen Aktivitäten, nenne ich es mal, diese anderen Produkte auch mit Vero kombinieren wollt?
Also was die digitale Identität angeht, ist das nicht störend. Der Minister hat übrigens auf dem Sparkassentag auch von Vero gesprochen. es ist einfach so, dass wir die digitale Identität mit dem Zahlungsverkehr ja kombinieren wollen. Jetzt kann man sagen, ja, man kann das über die App der digitalen Identität machen und dann Vero als Zahlungsmittel da reinsetzen. Oder aber wir können die digitale Identität bei uns in die App mit verbinden. Ich glaube, da müssen wir dann auch den Konsumenten respektieren, wie er das Ganze nutzen will. Wir müssen sicherstellen, dass es miteinander kompatibel ist und dass es gemeinsam funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir jetzt verschiedene Zahlungslösungen dann aufbauen müssen. Aber wir müssen sicherstellen, dass sie miteinander funktionieren. Dass du die Zahlungslösung mit deiner Identität nutzen kannst, damit du gewisse Abläufe, was weiß ich, du willst einen neuen Pass anfordern. Da brauchst du eine gewisse Identifizierung. Du musst aber auch bezahlen, dass das dann zusammen funktioniert. Ich glaube, das ist durchaus komplementär. Wir sehen das auch in den anderen Märkten. Also Bizum möchte auch die digitale Identität integrieren, die anderen Lösungen auch. Also ich denke, das wird europaweit eine Frage sein, wie das am meisten genutzt wird. Übrigens gibt es Märkte, zum Beispiel in Belgien für uns, wo It's Me von über 95% der Bevölkerung so benutzt wird und wo heute schon Authentifizierung so miteinander kombiniert werden, also Payconiq, Bezahlungen ausgelöst werden können und vorher gibt es eine Authentifizierung mit It's Me. Also man kann das schon zusammenbringen. Die Art und Weise, wie, das versuchen wir halt im Moment auszubalancieren. Was macht am meisten Sinn? Wie müssen wir bei denen integriert werden? Wie müssen die bei uns integriert werden?
Und der digitale Euro?
Der digitale Euro werden wir sehen, wie er letztendlich aussehen wird. Wir haben ja Vorschläge gemacht, wie wir uns das wünschen würden. Wir haben immer gesagt, dass wir bereit sind, den digitalen Euro bei uns in der App zu integrieren. Nun haben wir eine Problematik, die sich ja zugespitzt hat, die besagt, dass wir jetzt eine Lösung brauchen und dass der digitale Euro einfach noch ein paar Jahre brauchen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob wir im Moment noch diesen Luxus der paar Jahre haben.
Wäre wahrscheinlich auch meine These. Und gleichzeitig hat man manchmal das Gefühl, dass da einfach sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Aufwand, sehr, sehr viel Kraft investiert wird in verschiedene Themen und man sich eigentlich wünschen würde, dass die Themen halt kanalisiert werden und priorisiert werden und nicht zwei oder drei Dinge parallel laufen. Verstanden, EID und Vero sind nichts, was überschneidend ist, sondern was halt eher miteinander kombiniert wird. Aber beim digitalen Euro hat man schon manchmal das Gefühl, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, dass das irgendwo doppelte Arbeit zu sein scheint und dass man eigentlich diese Kräfte und damit halt auch die Ressourcen bündeln sollte, ne?
Ja, das ist in der Tat die Situation. Haben wir diesen Luxus? Das, die Frage stellt sich wirklich. Und können wir uns das erlauben, wenn man an die Zeitschiene denkt?
Ja, lass doch mal ganz kurz darauf gucken, wo ihr glaubt, in 3 Jahren zu sein. Du hast gerade gesagt, Return für eure Shareholder wird es, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, 2030 das erste Mal geben. Wo steht Vero in 3 Jahren? Würde es sowas wie eine Vero-Karte geben zum Beispiel? Oder sagst du, boah, eine Karte? Ja klar, irgendwie hat man die zwar manchmal noch, aber brauchen tut man sie nicht mehr wirklich. Also wie wird so dieses ganze Thema aussehen? Also wo würde es sich hinentwickeln?
Erstmal, also in 3 Jahren, denke ich, werden wir wirklich am Point of Sale, im E-Commerce, P2P, aber auch Rechnungen bezahlen über den Wallet. Die Karte, denke ich, wird integriert sein. Wir werden keine Vero-Karte machen, aber wir werden mit Karten zusammenarbeiten, Karten anbieten, wenn der Kunde die Karte nutzen will. Das ist übrigens auch ein sehr wichtiges Thema in der Kooperation mit den Händlern, weil wir das versuchen so zu schüren, dass es auch den Wünschen der Händler entspricht. Und nichts zu tun, was da auf Unwillen stoßen würde. Und wir sind ja sehr darauf bedacht, dieses europäische Ökosystem aufzubauen. Aber ich denke schon, dass der Wallet sehr, sehr im Vordergrund stehen wird. Und der Wallet bedeutet für meine Begriffe auch verschiedene Dinge, je nachdem, was du für ein Konsument bist. Wenn ich jemand bin, der unheimlich viel E-Commerce machen will, dann wird das im Vordergrund stehen. Wenn ich aber jetzt jemand bin, der vor allen Dingen das Ganze am Point of Sale nutzen will, weil ich dann das mit meinem Treueprogramm kombiniere. Ich denke, jeder wird da seine Version vom Wallet haben und gewisse Features mehr oder weniger nutzen. Für uns in 3 Jahren, dann wird die Zeit der Integration dieser verschiedenen Dienstleistungen da sein, weil wir ja heute im Moment in einer sehr großen Vorbereitungsphase sind. Wir sind in extremen Koordinationen für den E-Commerce, für den Launch, aber auch mit sehr vielen Retailern schon für Point of Sale, die Integration dieser verschiedenen Dienstleistungen, die wir da vorsehen. Das muss ja alles vorbereitet werden. In 3 Jahren wird das soweit sein, dass wir es haben werden und nutzen können.
Also bist du wirklich guter Dinge, dass Vero in 3 Jahren wirklich auf allen Kanälen vorhanden ist? Und was glaubst du, ist es ein europäisches Thema oder ist es eher weiter so ein bisschen ein Fleckenteppich, der durch Europa, der in Europa vorhanden ist? Oder ist es wirklich etwas, wo du sagst, keine Ahnung, von den 27 EU-Ländern haben es 20?
Weiß nicht, ob es 20, aber ich denke, dass auf jeden Fall einige dazukommen wird. Der Fleckenteppich wird nicht vorbei sein in 3 Jahren. Das sehen wir ja, diese Entwicklungen sind wirklich langwierig. Aber die aktuelle Situation führt schon dazu, dass mehr und mehr Interesse da ist, auch von Ländern, die jetzt keinen Euro haben. Also wir werden auf jeden Fall Länder dabei haben mit anderen Devisen in Europa, also auch Cross-Currency. Das, glaube ich, ist interessant. Aber dann wird es halt eben die Zeit brauchen. Für uns ist das jetzt erstmal nicht schwierig, weil wir aus den Core-Countries, aus den 5, uns eigentlich so finanzieren können. Aber das ist nicht das Ziel des Ganzen. Das Ziel ist schon die Durchdringung von ganz Europa. Aber wir müssen das spielen mit der Konkurrenz. Wir müssen auf die verschiedenen Märkte eingehen. Und das wird seine Zeit brauchen. Aber wie gesagt, das ist so in einem demokratischen Prozess.
Und sag mal, die Kolleginnen und Kollegen von Visa und Master, ja, guckt ihr euch immer freudig an und gebt euch die Hand? Oder ist das wirklich richtig Konkurrenz mittlerweile?
Ach, es hängt jeder davon ab, mit wem du da genau sprichst. Die meisten Menschen, die bei Visa und Mastercard in Europa arbeiten, sind ja auch Europäer. Und das Witzige ist dann immer in die Kommentare so, wir finden das eigentlich ganz toll, was ihr macht. Ja, aber wenn wir doch irgendwie zusammenarbeiten könnten, also es gibt immer wieder irgendwelche Vorschläge, dass man zusammenarbeiten will, soll, könnte.
Das ist ja immer die Taktik von Visa und Master, ja, dass man solche Sachen immer umarmt, ne?
Ja, ja, genau. Aber ich meine, es geht halt eben nicht, wenn du an diese European Governance denkst und an den Gedanken der Unabhängigkeit. Und ja, da sind wir schon ziemlich allergisch aufgrund der vergangenen Erfahrungen und deswegen gibt es da auch keine großartigen Kooperationen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich meine, ich glaube, das zum Nutzen für den Handel und für den Konsumenten ist. Er wird die Wahl haben.
Martina, also wir haben verstanden, du bist Europäerin, du hast das gemacht, weil du halt lange Zeit Banken beraten und abgeraten hast von bestimmten Themen. Weil du halt Bankerin auch bist, weil du Europäerin bist. Das hat dich dazu getrieben. Ihr habt Peer-to-Peer bisher gestartet, seid jetzt auf dem Weg an den E-Commerce,
ja,
macht das Thema Interoperabilität. Das heißt also, ihr bringt relativ schnell at scale weitere Peer-to-Peer-Lösungen, die aber halt auch am Point of Sale schon stattfinden, mit EPI, mit Vero zusammen.
Mhm.
So die größten Erfolge sind wahrscheinlich so in den letzten Monaten, dass ihr halt mehr und mehr Banken, dass ihr aber halt auch so Neobanken wie eine Revolut und sowas auf das Thema drauf bekommen habt. Ihr macht, wie gesagt, heute Peer-to-Peer, aber ihr werdet euch vor allen Dingen bei dem ganzen Thema Funktionalitäten versuchen abzuheben, also das Thema Abo-Management, das ganze Thema Vorreservierung und sowas halt auch mit in die Vero-App reinzubringen. Ihr werdet weiterhin die Vero-App haben auf der einen Seite, aber halt auch den Banken immer die Möglichkeit geben, das ganze Thema bestmöglich in die eigene Banking-App zu integrieren. Die Vero-App wird aber wahrscheinlich immer diejenige sein, die schneller mehr Funktionalitäten hat, aber die Banken sind frei da drin und es ist die Wahl des Kunden letztendlich, welche Lösung er nehmen möchte. Banken können aber halt auch sagen, du darfst es nur in meiner Banking-App machen. Das ist aber die Entscheidung von denen. Das Ziel ist immer, mindestens 80% der potenziellen Kunden in einem Land zu erreichen, um wirklich auch relevant zu sein, habe ich richtig verstanden. Ihr umarmt auf jeden Fall die EID in Europa. Beim digitalen Euro wird es eher ein Wettbewerb sein und mal gucken, was es wird und wie man den digitalen Euro möglicherweise dann auch sinnvoll in Vero integrieren kann, weil Vero mit Sicherheit 2 bis 3 Schritte weiter sein wird, hoffen wir jedenfalls mal, sowohl in der Akzeptanz als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Wo Vero in 3 Jahren steht, wissen wir nicht ganz genau, aber es wird auf jeden Fall in mehr Ländern der Fall sein. Ihr werdet die Karte nicht selber gebaut haben, sondern integriert haben. Du bist offen sowohl für neue Mitglieder als auch für neue Shareholder.
Mhm.
Die Shareholder sind momentan 16, habe ich, glaube ich, richtig, ja, in Erinnerung. 14 Banken, genau. 2 Acquirer oder 16 und 18, weiß ich genau. 14 und 16, glaube ich. 14 und 2.
Also 16, 2, genau, insgesamt, ja.
Genau, 16 insgesamt. Alles Europäer.
Ja.
Ihr wollt momentan und sagt ganz klar, ihr seid ein europäisches Verfahren und deshalb sind es auch europäische Shareholder. Das ist eine europäische Governance. Jeder hat eine Stimme. Deshalb bist du wahrscheinlich jetzt auch froh, wenn jetzt irgendwann der 17. kommt, damit ihr auch eine ungerade Zahl habt und immer gute Entscheidungen habt.
Aber das ist eigentlich sehr übereinstimmig. Also es gibt nicht so große Streitereien zwischen den Aktionären. Das ist eigentlich das Gute daran, durch die vielen Diskussionen, dass man da eine gemeinsame Strategie fährt.
Ja, so, dann gucken wir noch ganz kurz auf die LinkedIn-Frage. Pricing, gibt es schon eine Grundstruktur? Kann man schon Preise bei die Acquirer bekommen, ist eine Frage von Christian van Hammel. Kann man, ja?
Ja, auf jeden Fall. Man kann sich verschiedene Angebote einholen. Das machen viele Händler im Moment auch, um sich dann zu entscheiden. Ja.
Dann die Kollegin Bettina Rose fragt, wann die Roadmap Request to Pay vorsieht.
Wir haben ja unsere eigene Version davon. Also wir werden keinen Request to Pay machen, so wie es auf europäischer Regulatorik vorgesehen ist, sondern wir haben unsere eigene Zahlungslösung aufbauend auf SCTINs.
Okay. Dann die Frage nach Produktbeschreibung, also wahrscheinlich sowas wie Spezifikationen über Peer-to-Peer hinaus. Gibt es da schon was?
Ja, es gibt wir haben verschiedene Infopakete, verschiedene Acquirer geben ihre eigene technische Dokumentation jetzt raus für Händler. Wir werden aber auch noch verschiedene Infopakete für verschiedene Use Cases erarbeiten, sodass man also verschiedene Arten haben wird, sich schlau zu machen und an die Informationen zu kommen. Aber auch gerne, also falls es da besondere Anfragen gibt, direkt weiterleiten, können wir dann behandeln, ja.
Wunderbar. Wie sieht der Status mit den großen PSPs aus? Also wer ist heute dabei? Haben wir gerade ganz am Anfang schon mal kurz gesagt. Es gibt immer wieder Meldungen. Also wer ist dabei?
Ja, wir haben sehr viele, also jetzt in Deutschland, ne? Also PayOne, Nexi, VR Payments, Unser, Nuway, Deutsche Bank, Entschuldigung?
Computop.
Ja, Deutsche Bank, First Cash Solutions, Pipro, Stripe, also die Liste ist mittlerweile sehr lang, zum Glück.
Dann die Frage nach QR-Code, also Point of Sale, kommt das 2026?
Ja, auf jeden Fall. Man kann es im kleinen Rahmen auch schon machen. Ich denke, der erste QR-Code-Case wird elektronische Ladestationen für Autos sein.
Mhm.
Aber ja, QR-Code, wie gesagt, wir sehen das in Belgien, entwickelt sich das ja schon sehr stark. Aber für uns ist es wichtig, dass wir das jetzt auch breitflächig in Deutschland in Läden anbieten können. Das wird für 2026 der Fall sein und wir wollen auch Account-to-Account NFC kontaktlos machen. Das wird aber erst Ende 26, frühestens 27 werden.
Okay, und dann kommt so eine Frage, ein bisschen eine strategische Frage vom Jens Mittelkamp. Welchen Use Case habt ihr möglicherweise im Blick, der euch so ein USP gibt, der euch so nach vorne bringt? Also
der
zeigt ein bisschen so auf Käuferschutz bei eBay, Twint, Parken und so weiter.
Ja, diese ganzen Sachen, also was wir heute als Must-Haves ansehen, wie Käuferschutz, aber vor allen Dingen die Integration von dem All-in-One, alles aus einer Hand, was es heute eben nicht gibt, und Subscriptions. Subscription-Management als ein Feature, wo wir glauben, dass der Konsument heute unterbedient ist und wo die Lösungen, die es heute im Markt gibt, nicht das abgeben, was der Kunde eigentlich erwartet.
Wunderbar. Also Martina, ich drücke die Daumen. Ich drücke die Daumen für euch. Ich drücke die Daumen für eine europäische Lösung. Ich drücke die Daumen, dass auch meine Bank irgendwann dabei ist. Momentan ist sie das noch nicht, aber vielleicht macht der Markus Mosen dann irgendwann mal einen guten Job. Und wir haben dann irgendwann auch diese Neobank dabei, die ich in der Tat manchmal nutze. Danke dir für die Zeit, danke dir für die Beantwortung aller Fragen und wie gesagt, ich drücke die Daumen.
Vielen Dank, danke, dass du mich eingeladen hast.
Also, sehr gerne, immer wieder.
Ja, ciao, danke euch.
Tschüss.
Ciao.